Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag, den ich gerade gestern Abend noch fertiggestellt habe. Das ist also Premiere. Mit dem Titel Die zwei erstaunlichsten Farben der Weltgeschichte. Zu diesem Vortrag wurde ja mit folgenden Worten eingeladen. Die Entdeckung des blauen und des roten Purpur führte zu einer revolutionären Veränderung des Welthandels in der Antike. Farben, die teurer sind als Gold, sollten von da an die sozialen Unterschiede in der Gesellschaft augenfällig markieren. Gott wählte diese Farben jedoch für andere Zwecke. Sie sollten die Stiftshütte und den Tempel in Jerusalem schmücken und auf die Herrlichkeit des kommenden Messias hinweisen. Zudem sollten alle Israeliten an ihren Kleidern blauen Purpur tragen, ohne Klassenunterschiede. Das Geheimnis der Purpurherstellung ging in den vergangenen Jahrhunderten jedoch verloren, indem die einstigen Produzenten ihr Geheimnis mit ins Grab nahmen. Bis es in der Neuzeit auf verschlungenen und dramatischen Wegen wieder gelüftet wurde, rechtzeitig für die Vorbereitung des dritten Tempels. Der Stand in der Archäologie heute ist so, dass man aufgrund des gefundenen Materials zum Schluss kommt, dass diese zwei Farben, blauer und roter Purpur, wohl um etwa 1750 vor Christus im Mittelmeerraum entdeckt worden sind. Und zwar auf der Insel Kreta. Hier sieht man die ganz berühmte Purpurschnecke mit dem lateinischen Namen Hexaplex trunculus. Früher nannte man sie eher Murex trunculus. Ich gebe beide Namen an, weil man vielleicht auf dem Internet wieder nachschaut und dann sieht man einen anderen Namen und dabei ist es genau das Gleiche. Oder wenn man sich Bücher kauft zu dem Thema. Also das ist die berühmte, sagen wir, die berühmteste Purpurschnecke. Es gibt noch andere Arten, die alle miteinander eng verwandt sind. Die Hexaplex trunculus, das ist die Purpurschnecke, die man speziell benutzt hatte in der Antike für den blauen Purpur. Man kann aber beides herstellen, den roten und den blauen. Und zwar, wenn man die farblose Flüssigkeit, von denen man eben ein paar Tropfen aus einer Schnecke gewinnt, der Sonnenstrahlung aussetzt, dann gibt es blauen Purpur. Und ohne Sonnenstrahlung gibt es roten Purpur. 1 Kilogramm gefärbte Wolle braucht mehr als 20.000 Purpurschnecken. Es ist so, der Chemiker Paul Friedländer, der ja anfangs des 20. Jahrhunderts als erster Purpur aus der Purpurschnecke chemisch analysieren konnte, als Dibrom-Indigo, hat eine Zahl errechnet, dass etwa ein Gramm dieser Farbe 10.000 Purpurschnecken braucht. Aber die heutige etwa fortgeschrittene Verarbeitung, die kommt eben auf etwas günstigere Zahlen. Aber es zeigt immerhin, das ist ganz extrem, welchen Aufwand man betreiben muss, um nur ein bisschen von dieser Farbe zu bekommen. Und darum wird auch klar, dass eben im Altertum ein Gramm dieser Purpurfarbe ein Mehrfaches an Gold kostete. Ein Vielfaches. Je nach Zeit, gerade in der Römerzeit, war das sehr, sehr hoch über dem Goldpreis. Nun, diese Entdeckung hatte Folgen für die Mittelmeerwelt. Tyros stieg ja zur Weltmacht Nummer 1 im Zusammenhang mit Ökonomie, mit Wirtschaft auf, im ersten Jahrtausend vor Christus. Und so konnte Tyros und auch die Stadt weiter im Norden, Sidon, sich zu den Zentren der Produktion von Purpur und auch für den Handel entwickeln. Die Kanaaniter im Libanon nannte man im Altertum Phönizier. Nun, das heißt nichts anderes als Purpurleute. Und sie wurden steinreich, unvorstellbar reich, eben gerade über den Purpurhandel, den sie natürlich noch verknüpften mit allen möglichen anderen Erzeugnissen und Rohstoffen. Das wird ja so eindrücklich beschrieben in Hesekiel 26, 27 und 28. Tyros im ersten Jahrtausend, der große Weltumschlagsplatz für Wirtschaft. Nicht nur im Mittelmeerraum, sondern weit darüber hinaus. Das wird alles so eindrücklich beschrieben in diesen Kapiteln in Hesekiel. Die Karte hier zeigt an, wie im Libanon, also gerade anschließend an die Nordgrenze Israels, in Tyros und Sidon eben der blaue und rote Purpur in großen Mengen industriell hergestellt wurde in der Antike. Und weil die Farbe so teuer war, konnten sich das nur die ganz, ganz Reichen leisten. Und so haben eben diese Kleider in blauem und rotem Purpur ganz klar den Klassenunterschied zwischen den ganz Reichen und Mächtigen und den armen Leuten der Masse markiert. Hier sieht man übrigens ein phönizisches Handelsschiff, so dargestellt auf einem Sarkophag aus der Antike. Die Phönizier haben den ganzen Handel auf dem Mittelmeer und eben weit darüber hinaus beherrscht und waren auch die Spitzenleute in Sachen Schifffahrt. Hier sieht man eine der zahlreichen Tell el Amarna-Tafeln, die man durch archäologische Grabungen entdeckt hatte. Und zwar sind das akkadisch, also babylonisch geschriebene Keilschrift-Tafeln, die Korrespondenz darstellen zwischen dem Mittleren Osten, Kanaan und auch darüber hinaus mit der Großmacht Ägypten. Das war in der Zeit von Echnaton, also 14. Jahrhundert vor Christus. Auf einer solchen Tafel hat man den Ausdruck gefunden, Subattu Shatakilti, das heißt ein Kleid aus Techelet. Takilti ist auf Babylonisch dasselbe wie Hebräisch, Techelet, blauer Purpur. Auf dieser Tafel wird gesagt, dass Dusratta, der König von Mitanni, ein solches Kleid als Mitgift an einen ägyptischen Prinzen sandte, der im Begriff stand, seine Tochter zu heiraten. Also das zeigt, was ein solches Kleid eben an Wert ausmachte. Nun, wie gesagt, der heutige Stand der Forschung, blauer und roter Purpur wurde auf Kreta entdeckt, um etwa 1750 vor Christus. Das ist natürlich interessant, weil der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten nach strenger biblischer Chronologie nicht, wie die Liberalen sagen, um 1230 vor Christus stattgefunden hat, auch nicht, wie viele Evangelikale sagen, um 1445 vor Christus, sondern bereits um 1606 vor Christus. Das ist aus dem Grund wichtig, weil die Israeliten mussten ja gleich nach dem Auszug aus Ägypten die Stiftshütte bauen. Auf Gottes Anweisung hin. Und da spielte ja blauer und roter Purpur eine wichtige Rolle. Aber wenn es damals noch keinen blauen und roten Purpur gegeben hätte, dann hätten wir ein historisches Problem mit der Frühdatierung des Exodus. Aber das haben wir nicht. Zur rechten Zeit wurde das entdeckt. Und dann kam der Auszug aus Ägypten. Und dort am Fuß des Horeb in der Sinai-Wüste hat Gott Anweisung gegeben für den Bau eines transportablen Tempels der Stiftshütte. Hier die 14 Bestandteile des Hebopfers, das die Israeliten freiwillig dem Herrn geben konnten als Rohstoff, Hebopfer für den Bau der Stiftshütte. 2. Mose 25, Vers 2. Rede zu den Kindern Israel, dass sie mir ein Hebopfer bringen. Von einem jeden, der willigen Herzens ist, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Das wird genannt Truma, Hebopfer, weil man es quasi symbolisch in die Höhe hob, um es Gott zu schenken. Man verzichtete persönlich darauf, um es Gott zu geben. Vers 3. Und dies ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt. Gold und Silber und Kupfererz. Und blauer Purpur, auf Hebräisch steht hier Techelet, und roter Purpur, auf Hebräisch steht Argaman. Man sieht, im Hebräischen also sind das zwei ganz verschiedene Wörter. Auf Deutsch hat man einfach das Gefühl, es ist einfach Purpur und ein bisschen blau und das andere ein bisschen rot, aber es sind wirklich zwei ganz verschiedene Namen im Grundtext. Der Chelet, blauer Purpur, Argaman, roter Purpur und Karmesin und Byssus. Byssus bedeutet weiße Leinen. Und Ziegenhaar und rot gefärbte Witterfelle und Seekuhfelle. Die Seekuh findet man ja im Roten Meer und denen gab es genug um die Sinai-Halbinsel herum. Seekuhfelle und Akazienholz. Öl zum Licht, Gewürze zum Salböl und zum wohlriechenden Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Einsetzen für das Ephod und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Das war Gottes Wunsch, inmitten der Menschen zu wohnen, inmitten eines Volkes, das er befreit, erlöst hat, um mit Menschen Gemeinschaft zu haben. Aber diese Gemeinschaft ist eben, wie die Stiftshütte zeigt, nur möglich aufgrund des stellvertretenden Opfers. Und darum spielt eben im Zusammenhang mit der Stiftshütte, wie man hier im Bild sieht, der Altar mit den Opfern eine ganz zentrale Rolle. Der Mensch braucht Vergebung der Schuld durch einen Stellvertreter, der anstelle des Sünders stirbt, sodass Gott vergeben kann. Und nun, um diesen Gottesdienst zu ermöglichen, waren all diese 14 Bestandteile notwendig und zwei wichtige davon waren also blauer und roter Purpur. Und was wir hier sehen, Purpur wird hier nicht eingesetzt, um so richtig zu markieren, diese Klasse setzt sich ab von den anderen. Nicht wahr? Die Bibel ist nicht gegen Unterschiede, soziale Unterschiede. Die werden einfach so stehen gelassen, beziehungsweise auch respektiert. Aber es geht nicht darum, dass man eben sich absetzt voneinander. Und Der Purpur wird also benutzt hier zur Ehre Gottes, nicht zur Ehre der Menschen. Hier sieht man ein Beispiel für roten Purpur, Argaman, mit der Strukturformel. Es handelt sich um Dibromindigo. Und damit man auch gleich den Gegensatz sieht, hier haben wir links blauen Purpur, der Chelet, und daneben roten Purpur, Argaman. Allerdings ist zu sagen, die Farbtöne können ziemlich stark variieren bei der Produktion. Ich muss also sagen, das ist jetzt ein Beispiel. Wenn man aber irgendwo für Purpur einen tieferen und dunkleren Ton findet, dann ist da nichts falsch. Es gibt einfach eine rechte Variation. Nun haben wir aber noch von zwei weiteren Farben gelesen im Hebopfer, nämlich Byssus, das ist weiße Leinen, und wir haben auch von Karmesin gelesen. Das ist eine leuchtende rote Farbe, die man herstellt aus Kermes, aus den Würmern der Kermes-Schildlaus. Hier sieht man sie links auf einem Lindenblütenblatt. Und wenn man die also zerdrückt, aber eben da braucht es enorme Mengen, dann kann man diese wunderbare Farbe, ein helles, leuchtendes Rot, das sehr stark an das arterielle, also mit Sauerstoff angereicherte Blut erinnert. Auch das war eine ganz teure Farbe im Altertum und darum auch sehr beliebt für die Kleidung der Reichen. Auch dazu könnte man viele Bibelstellen dazu anführen, die über Karmesin bzw. Scharlach, wie das auch übersetzt, sprechen. Der hebräische Name für Scharlach ist Tolaat Shani. Aber Tolaat heißt Wurm und Shani Scharlach. Also die Farbe heißt eigentlich Scharlachwurm, weil man es eben aus diesen Würmern herstellt, von der Kermes-Schildlaus. Die vierte Farbe, wie gesagt, weißes Leinen, hebräisch Shesh, in der alten Elbefelder wird das übersetzt mit Byssus. Das ist eben einfach diese Naturfarbe, die sich ergibt durch den Rohstoff Flachs. Hier sieht man ein Bild aus der Flachsernte in Belgien. Durch einen nicht so ganz einfachen industriellen Prozess kann man eben aus Flachs diesen Rohstoff gewinnen, aus dem man eben Kleider und Schnüre und so weiter herstellen kann. Also wir haben insgesamt vier Farben in der Stiftshütte, aber zwei waren eben ganz außergewöhnlich teure Farben. Man sieht hier den Eingangsvorhang zur Stiftshütte in den Vorhof. Der sollte eine Breite haben von 20 Ellen. Das ist also mehr als 10 Meter breit. Und es war vorgeschrieben, diese vier Farben, roter und blauer Purpur, dann das hellleuchtende Karmesin und weißes Leinen, Byssus. Diese Tür wies eben hin auf den Messias, auf den kommenden Erlöser. Das war der einzige Zugang in die Gegenwart Gottes. Gott wollte ja in der Stiftshütte inmitten seines Volkes wohnen, im Allerheiligsten, da hinten, im hinteren Teil des eigentlichen Zeltes. Das war der einzige Zugang. Und so gibt es eben nur einen Weg zu Gott. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und so wird klar, auf ihn weist diese Tür hin. Und der Herr Jesus sagt ja auch in Johannes 10, Vers 7 und 9, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Und tatsächlich, wenn der schuldige Israelit, der Gottes Gebote, die Israel am Sinai bekommen haben, gebrochen hatte, Vergebung haben wollte, musste er da hineingehen, durch den Vorhang hindurch und da zum Altar kommen. Er musste ein unschuldiges, stellvertretendes Opfer mitnehmen, zum Beispiel ein Lamm oder eine Ziege zum Beispiel, musste seine Hände auf den Kopf aufstützen, seine Schuld bekennen, namentlich, und es bereuen, und dann wurde das Tier anstelle des Sünders geschlachtet. Und so bekam der Sünder Vergebung. Aber eben der Weg ist hier durch den Vorhang. Und man sieht, in das eigentliche Tempelhaus, da führt wieder ein Vorhang hinein. Und der war auch gemacht mit den gleichen Farben. Der Eingang ins Heilige. Und dann wieder ein Vorhang mit diesen gleichen vier Farben. Der führte ins Allerheiligste, in die unmittelbare Gegenwart Gottes hinein. Und wir wissen ja, dass bei der Kreuzigung im Moment des Todes des Herrn Jesus der Vorhang, der entsprechende Vorhang im Tempel, der Scheidevorhang, zerrissen wurde von oben nach unten. Um zu zeigen, jetzt mit dem Tod des Messias ist der Weg in die unmittelbare Gegenwart Gottes offen. Und so weisen also alle diese drei Vorhänge auf Jesus Christus hin, entsprechend dem Wort in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht wahr? Der erste Vorhang mit diesen Farben führt als Weg zum Altar, mit dem Opfer, dem Ort der Vergebung. Und dann der zweite Vorhang führt ins Heilige hinein, wo der siebenarmige Leuchter Licht gab. Sonst war es ein dunkler Raum. Das ist das Licht von Gott und das spricht von der Wahrheit. Und dann der Scheidevorhang führt in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Eigentlich bedeutete das den sicheren Tod, wenn ein Mensch einfach so ins Allerheiligste hineinging. Aber mit dem, dass Gott den Scheidevorhang geöffnet hat aufgrund des Todes des Herrn Jesus, ist eben der Zugang zu Gott im Leben möglich. Ohne Tod. Und so entspricht das, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nun, die Farbe Karmesin erinnert an das arterielle Blut. Und so weist diese Farbe ganz besonders darauf hin, dass der Messias kommen sollte, um sein Blut zu geben, zur Erlösung, um die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Das weist besonders hin, diese Farbe, auf das Matthäusevangelium. Im Matthäusevangelium wird der Messias, der König Israels und dann auch für alle Völker vorgestellt. Und in Matthäus 27, Vers 28, da verhöhnten die römischen Soldaten den Herrn Jesus als König, als Messias Israels. Und sie zogen ihm zum Spott einen römischen Soldatenmantel an. Und diese Mäntel waren rot. Und das Matthäusevangelium sagte, sie zogen ihm einen karmesinfarbenen Mantel an. Und so weist eben die Karmesinfarbe ganz speziell eben hin auf den Messias Israels. Aber schauen wir, im Markus-Evangelium, dort wird ja der Herr Jesus nicht als König, sondern als Knecht des Herrn dargestellt, der sich selber erniedrigt bis zum Letzten, bis zum Tod am Kreuz, aber nachher wird er erhöht zur Rechten Gottes. Das kommt nur im Markus-Evangelium vor, dass am Schluss gesagt wird, dass der Herr Jesus sich nach seiner Auferstehung auf den Thron Gottes im Himmel gesetzt hat. Der Knecht, der sich selbst erniedrigt hat, wird erhöht zum höchsten Herrscher. Und darum ist der rote Purpur, der ja auch wie Karmesin ein Königskleid ausmachte mit seiner Farbe, ist hier das Kleid des Herrschers im Markus-Evangelium. Denn in Markus 15, Vers 27 wird dieser rote Soldatenmantel Purpur genannt. Das war so ein Farbton, den man interpretieren konnte als Karmesinfarben oder eben Purpurfarben. Aber ausgerechnet das Markus-Evangelium sagt, dieser Soldatenmantel war eben roter Purpur. Und so weist diese Farbe speziell eben hin auf den Knecht des Herrn, der zum Thron, zum höchsten Thron erhoben wird. Das weiße Leinen, die Farbe weiß, spricht von Reinheit, Gerechtigkeit. Schesch weist also besonders hin auf den vollkommenen Menschen, wie er im Lukas-Evangelium vorgestellt wird. Der Arzt Lukas schreibt auch am ausführlichsten über die Geburt des Herrn Jesus, um zu zeigen, er war ein wirklicher Mensch, aber vollkommen ohne Sünde. Und nur im Lukas-Evangelium lesen wir, nämlich in Kapitel 23, 11, wie bei einer der Verhörszenen der König Herodes Antipas in Jerusalem den Herrn Jesus verspottete, indem er ihm ein weißes, glänzendes Gewand anzog. Und das war eine sogenannte Toga Candida. Ich war, die Römer hatten verschiedene Kleider für die Vornehmen. Und eine war die Toga Candida, die weiße Toga. Das war speziell für solche, die sich bewarben für ein höheres Amt. Darum, von da kommt unser Wort Kandidat. Der Kandidat ist der weiß Gekleidete, der sich für etwas bewirbt. Und dieser König Herodes Antipas wollte damit den Herrn verspotten: Ach, seht ihr, das ist so ein Kandidat auf das Amt des Messias und des Königs von Israel. Nun, das ist nur im Lukas-Evangelium zu finden. Und weiter, der blaue Purpur, der Chelet, weist eben hin auf den Herrn Jesus als den Sohn Gottes, beziehungsweise Gott selbst ist er. Und im Johannesevangelium wird von Anfang an betont die Gottheit des Herrn Jesus. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in Johannes 3, Vers 13, diesen Ausspruch findet man nur im Johannesevangelium, wird so deutlich, wie der Herr Jesus eben vom Himmel her ist. Und darum dieses blaue, der Chelet, weist hin auf den vom Himmel gekommenen. Ich lese Johannes 3, Vers 13. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Vers 27 im gleichen Kapitel. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann gar nichts empfangen, wenn es ihm nicht aus dem Himmel gegeben ist. Und er zeigt dann im Weiteren, dass der Herr Jesus eben der ist, der vom Himmel ist. Vers 31, der von oben kommt, ist über allen. Und Vers 31 am Schluss, der vom Himmel kommt, ist über allen. Und so könnte man weiterfahren. In Johannes 6, Vers 31 sagt der Herr Jesus, Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Vers 33, denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und jetzt kann man weiterlesen, ständig kommt dieser Ausdruck vor, dass der Herr Jesus aus dem Himmel ist. Das ist der Chelet, der Jesus nach dem Johannesevangelium. Der hohe Priester als oberster Opfer Israels hatte ja eine ganz herrliche Kleidung, beschrieben in 2. Mose 28. Man hat ja diese Kleider jetzt wieder hergestellt für den dritten Tempel. Und die Kleidung allein, ohne die Edelsteine, die da auf dem Brustschild angebracht sind, kosteten etwa $500,000. Und dann kommen die Edelsteine dazu. Einer der 12 Edelsteine auf dem Brustschild wurde mit $1 Million bezahlt. Also unglaubliche Kleider. Und man sieht, da war ein Kleid, sind mehrere Kleider übereinander, aber ein Kleid, das vorgeschrieben war, das war aus Dechelet, aus blauem Purpur. Und der Hohepriester wies eben hin auf den Messias, der einmal kommen sollte, um nicht wie der Hohepriester ein Tier zu opfern, sondern sich selbst zu opfern, um das Problem der Sünde ein für allemal zu lösen. Und da weist eben diese blaue Farbe darauf hin, der Erlöser kommt nicht von der Erde, sondern er muss von oben kommen. Der Mensch kann sich nicht selber zu Gott hinaufarbeiten. Und weil wir das eben nicht konnten, wie Römer 3, Vers 23 sagt, da ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Weil wir nicht hinaufkommen konnten, kam Gott mit seiner Rettung von oben. Hier noch eine Gesamtansicht der Kleider des hohen Priesters. Nun kommen wir zu den Quasten des Volkes Gottes, die aus Tehelet sein sollten. In 4. Mose 15, Vers 38, musste Mose Folgendes aufschreiben während der Wüstenwanderung. Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen. Bei ihren Geschlechtern, beziehungsweise bei ihren künftigen Generationen. Also von Generation zu Generation soll das beachtet werden. Und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur von blauem Purpur setzen. Und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie anseht, aller Gebote des Herrn gedenkt und sie tut, und dass ihr nicht umherspäht, eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhuret. Damit ihr aller meiner Gebote gedenkt und sie tut und heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Alle Israeliten sollten eine Quaste an den Kleidern tragen. Das Wort Quaste im Deutschen bedeutet ein Bündel von Fäden. Also ein Fadenbündel. Und dieses Fadenbündel sollte kombiniert sein mit einer Schnur von blauem Purpur. Sehen wir das, was das Zeichen war für die Reichen, das sollte jeder Israelit tragen. Denn Gott macht nicht den Unterschied, das sind die Führer und das ist das dumme Volk. Wie viele Menschen denken. Nicht wahr? In Johannes 7 finden wir den Ausdruck, wie einer aus dem Sanhedrin sagt, das Volk, das das Gesetz nicht kennt, sei verflucht. Das ist genau dieses Denken. Nein, Gott adelt jeden Einzelnen aus dem Volk, weil jeder Israelit, der zum irdischen Volk Gottes gehörte, gewissermaßen zu einem Volk, das ein Königtum war, ein Volk von Königen und Priestern in den Augen Gottes. Also, darum sollten sie diese Quaste tragen. Diese Quaste wird heute im Judentum getragen bei den Männern an ihren Anzügen, ja, an den Hosen werden die angemacht, so in der Art. Ja, dann sieht man da noch ein bisschen Quaste runterfallen, das ist typisch orthodox. Und beim Gebetsmantel, das wird also so benutzt wie ein Oberkleid, sieht man über den Kopf beim Beten. Und da sieht man jetzt an den Ecken die Quaste. Aber man sieht, die ist nur weiß, kein Blau dran. Ich werde noch erklären, warum. Warum fehlt hier der blaue Faden? Aber hier habe ich eine Quaste, die ist jetzt wirklich korrekt. Sieht man da, das ist ein blauer Purpur. Und gemischt natürlich mit der weißen Farbe, des Leinenkleids. Ja? Also weiß und blau zusammen, das bildet die Quaste nach Vorschrift. Und hier wird erklärt, warum. Nun, die Farbe des blauen Purpur erinnert an den Himmel, an die Farbe des Himmels. Und Gott sagt, sie sollen diese Quasten tragen, damit sie an die Gebote des Herrn denken, um die umzusetzen. Das sollte sie also immer wieder daran erinnern, die Bibel ist nicht ein menschliches Buch mit menschlichen Zeugnissen über Gott und Erfahrungen, sondern die Bibel ist ein Buch, das kommt von Gott und ist ganz Gottes Wort. Und dieses Buch hat also himmlischen Ursprung, denn es kommt von Gott, dem Gott des Himmels, und es lehrt uns, wie wir gottgemäß leben sollen, gerecht leben sollen. Und darum haben wir hier auf den Quasten die weißen Fäden und die blauen. Und genau das haben wir ja im Text gelesen. Auf dass ihr, wenn ihr sie anseht, aller Gebote des Herrn gedenkt und sie tut. Gedenken heißt, dass wir denken, das ist Gottes Wort, das ist nicht menschliches Wort. Wir können diese Gebote nicht einfach irgendwie nach unserem Sinn und Geschmack abändern. Aber wir sollen sie auch umsetzen, nicht nur einfach bezeugen. Ja, natürlich, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Das reicht nicht. Das reicht nicht, wenn wir es nicht auch umsetzen und sie tut und dass ihr nicht umherspäht eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhuret. Also, dass man sich durch nichts und niemanden von dem Herrn wegbringen lässt. Und nochmals wird gesagt, Vers 40, damit ihr alle meine Gebote gedenkt und sie tut und heilig seid eurem Gott. Und dann stellt sich Gott nochmals vor als der Gott, der Israel erlöst hatte. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Nun, Sie sollten daran denken, die Bibel ist Gottes Wort, nicht sie enthält Gottes Wort. Sie ist Gottes Wort, wie das in 2. Timotheus 3, Vers 16 gesagt wird. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nicht Teile davon. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und der Ausdruck von Gott eingegeben heißt auf Griechisch Theopneustos, von Gott gehaucht. Und nicht wahr, wenn ich jetzt spreche, dann ist das nur möglich, weil ich Luft einatme von hier unten, ja. Wenn man unten einatmet, kriegt man übrigens die doppelte Luftmenge rein. Das ist wichtig bei Vorträgen, aber auch beim Singen. Unglaublich, man singt ganz neu, wenn man richtig atmet. Und dann geht diese Luft eben strömt durch den Halskanal bei den Stimmbändern durch, in den Mund, zwischen Zähnen, Zunge, Lippen, hinaus und so kann man kommunizieren. Aber ohne diesen Hauch wäre Kommunikation gar nicht möglich. Wäre einfach alles still. Und wenn es hier heißt, alle Schrift ist von Gott gehaucht, dann heißt das, die Heilige Schrift ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Hier spricht Gott direkt. Und dieser Vers sagt übrigens nicht, die Bibelschreiber waren inspiriert. Das ist auch richtig. Das steht in 2. Petrus 1, Vers 21 so. Aber dann könnte immer noch jemand sagen, ja, aber vielleicht haben diese Bibelschreiber nebst dem, was sie von Gott bekommen haben, durch Inspiration auch noch ihre eigenen Gedanken hineingebracht. Aber 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Das heißt, das Endergebnis, das, was aufgeschrieben wurde auf Hebräisch, Griechisch und Aramäisch, das ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Und daran erinnern diese Quasten die Zizit, wie sie auf Hebräisch heißen. Nun, der Herr Jesus wurde ja geboren unter Gesetz, sagt uns Galater 4. Das Gesetz vom Sinai kam ja erst zum Ende mit seinem Tod am Kreuz. Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende. Und es ist ja auch wichtig, das Gesetz vom Sinai hat Gott nur Israel gegeben, nicht allen Völkern. Und es war Gottes Erziehung seines irdischen Volkes, bis der Messias käme. Aber darum sehen wir in den Evangelien, der Jesus hat sich voll unter den Bund vom Sinai gestellt und alle Gebote in seinem Leben erfüllt. Das Gesetz in seinem Leben vollkommen dargestellt. Und dazu gehörte eben auch, dass der Herr Jesus diese Quasten an seinen Kleidern trug. In den Evangelien werden sie wiederholt erwähnt. Zum Beispiel Markus 6, Vers 56. Und wo irgend ihr eintrat in die Dörfer oder Städte oder aufs Land, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Kleides anrühren dürften. Und so viele irgend ihn anrührten, wurden geheilt. Nun, was bedeutet das? Das hat nichts zu tun mit Aberglaube, sondern die Quaste berühren, damit drückten sie aus, dieser Mensch entspricht vollkommen der Gerechtigkeit Gottes. Er hat die Tora vollständig erfüllt in seinem Leben. Und letztlich weist eben die blaue Farbe hin, dass er aus dem Himmel gekommen ist, der Sohn Gottes ist. Ich komme nochmals auf die Stiftshütte zurück. Die unterste der vier Decken, die die Stiftshütte, das Heiligtum, bedeckt hatten, das war die herrlichste. Das war die Cherubim-Decke. Und die besteht genau wieder aus diesen vier Farben. Roter und blauer Purpur, Karmesin und weißes Leinen. Nun, alle diese Decken weisen nicht nur auf Jesus Christus hin, sondern auch auf die Gemeinde, die ja nach der Erklärung des Neuen Testaments Gottes Tempel ist heute. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Und so sprechen diese Farben da von der Gemeinde, von allen denen, die an den Messias Jesus glauben als ihren Erlöser. Und der Herr Jesus wird ja genannt, der Himmlische, in 1. Korinther 15. Aber die Erlösten der Gemeinde werden genannt, die Himmlischen. Das ist ein Titel, der uns gegeben wird in 1. Korinther 15, Vers 48. Wie der von Staub ist, so sind auch die, welche von Staub sind. Und wie der Himmlische, so auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, das ist Adam, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also der Herr Jesus wird genannt der Himmlische und die Gemeinde, die Gläubigen werden genannt die Himmlischen. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich denken an das Wort in Philipper 3, Vers 20, wo der Apostel Paulus den Philippern, die in einer steuerbefreiten Stadt lebten, Philippi, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und natürlich spricht auch der rote Purpur von der Gemeinde, denn die Gemeinde wird genannt Könige, sie seien zu einem Königtum gemacht, Offenbarung 1, Vers 5. Und sie seien Könige und werden mit Christus einmal in der Zukunft im tausendjährigen Reich über die Welt herrschen. Und Karmesin spricht auch von uns. Es ist diese Farbe des Blutes und spricht eben von der Hingabe und Treue dem Herrn gegenüber bis zum Letzten. Das, was viele unserer Geschwister in arabischen und kommunistischen Ländern erfahren haben in der Vergangenheit und heute noch erfahren. Und es sind ja Zehntausende zum Beispiel in den Konzentrationslagern, Zehntausende von Gläubigen in Konzentrationslagern in Nordkorea eingesperrt und werden misshandelt bis zum Tod. Die könnten uns erklären, was das bedeutet, Scharlach, Karmesin. Und dann schließlich eben das weiße Leinen spricht davon, dass so wie der Herr Jesus gewandelt hat, sagt 1. Johannes 2, so sollen auch die Gläubigen eben in seinen Fußstapfen ihm nachfolgen und das Wort Gottes, die Gebote Gottes, wie der Herr Jesus sie uns im Neuen Testament gegeben hat, umsetzen zu seiner Ehre. Hier nochmals eine Ansicht. Teilansicht dieser Cherubim-Decke. Und was zu sagen ist, das vierte Buch Mose erklärt uns, wenn die Stiftshütte abgebrochen wurde, um auf der Wüstenwanderung an eine andere Station zu gehen, um wieder aufgestellt zu werden, die Bundeslade durfte nie jemand sehen. Die wurde gedeckt mit einem Tuch aus blauem Purpur. Und die Bundeslade weist ja in ganz besonderer Weise hin auf den Herrn Jesus. Das war der Ort der Versöhnung mit Gott, wo der hohe Priester am Yom Kippur das Blut des Opfers sprengte auf den Deckel, um so den Zugang zu Gott zu öffnen. Und tatsächlich in Römer 3 wird der Herr Jesus ausdrücklich im Text genannt, dass Gott ihn dargestellt hat als einen Sühnedeckel, Hilasterion auf Griechisch. Da wird also direkt in Römer 3, Vers 23 und folgende, wird die Bundeslade bzw. der Sühnedeckel der Bundeslade auf den Herrn Jesus bezogen. Die Bundeslade selber bestand aus Holz, Akazienholz, überzogen mit reinem Gold. Holz spricht von seiner Menschheit. Er ist der Spross aus dem Stumpf Isais. Als Mensch kam er aus dieser Abstammungslinie von Isai, David und so weiter. Aber Gold, und zwar das reine Gold, spricht von der Herrlichkeit Gottes. Der älteste Freund von Hiob hieß Eliphas, Hiob 4, Vers 1. Und Eliphas heißt, mein Gott ist fein Gold. Also die Bundeslade spricht von dem Herrn Jesus, der Gott und Mensch in einer Person ist. Und die Bundeslade wurde eben gedeckt mit einem Chelet-Tuch, das auf seinen ewigen himmlischen Ursprung hinweist. Hier sieht man nochmals diese Farben, Scharlach und Purpur. Das ist in der römischen Kirche, ist der Scharlach, die helle Farbe, speziell die Kleidung der Kardinäle und der rote Purpur der Bischöfe. In Offenbarung 17, Vers 4 werden genau diese Farbe in Verbindung mit Babylon, als diese Frau auf den sieben Hügeln von Rom sitzend dargestellt wird. Aber das Interessante ist, dort wird Scharlach erwähnt, roter Purpur, aber kein Chelet, kein blauer Purpur. Und das ist genau das Problem in der Kirchengeschichte. Die ersten Christen wussten, Israel ist das irdische Volk Gottes. Und jetzt die Gemeinde ab Apostelgeschichte 2, das ist das himmlische Volk Gottes. Und unser Bürgertum ist in den Himmeln. Und wir erwarten den Herrn Jesus vom Himmel her. Und die Versuchung war von Anfang an da, dass Christen die Welt regieren wollten. Und darum sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 4, ihr habt geherrscht ohne uns Apostel. Aber es ist auch noch nicht die Zeit des Herrschens. Das ist erst für die Zukunft. Jetzt sind wir einfach ein Volk von Fremdlingen. Aber im 4. Jahrhundert nach Christus, als all die Christenverfolgung vorbei war, gab es eine große Versuchung für die Christen. Plötzlich waren die Wege in die hohen Ämter im Römischen Reich speziell für Christen offen. Jetzt waren sie nicht mehr die Verfolgten, sondern sie wurden die Beherrscher und schließlich wurden sie auch zu den Verfolgern. Und da hat eine sehr einschneidende Änderung begonnen. Augustinus, der ja so vieles Gute geschrieben hat, der hat gesagt, dass eigentlich jetzt Christus durch die Kirche regiert. Gewissermaßen hat jetzt das tausendjährige Reich begonnen. Und wir haben die Aufgabe, diese Welt zu beherrschen und zu regieren. Und das hat man dann auch umgesetzt, indem eben die Kirche von Rom Kaiser ein- und abgesetzt hatte, Europa eben beherrscht hatte. Aber man hat vollkommen vergessen, dass die Gemeinde eine himmlische Berufung hat. Und nicht die Aufgabe hat, heute die Welt zu beherrschen, sondern ein Zeugnis zu sein. Und genau diese Farbe, der blaue Purpur, fehlt. Das ist doch interessant. Und heute sehen wir eine Bewegung in den evangelikalen Kirchen, die geht genau wieder darauf hin. Man sagt, wir müssen das Reich Gottes jetzt hier auf der Erde errichten. Wir müssen Mission umgestalten in ein Mittel, um die Welt zu verändern und zu verbessern. Und das ist genau wieder dasselbe. Man will hier regieren und herrschen, anstatt sich bewusst zu sein, der Herr Jesus kommt bald. Wir sind ein himmlisches Volk und wir sind Fremdlinge auf dieser Erde und haben keinen Herrschaftsauftrag heute. Das wird anders sein in der Zukunft. Aber es ist die falsche Zeit, wenn man heute regieren und die Welt verändern will. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas »Die erstaunlichsten zwei Farben in der Weltgeschichte«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.